Dieses Jahr mache ich es anders. Dieses Jahr mache ich es besser. Dieses Jahr werde ich es endlich schaffen. Neues Jahr, neues Glück. Ob du nun an Gott glaubst oder nicht, das sind Gedanken, die die meisten Menschen zu Anfang eines neuen Jahres bewegen und antreiben. Und gleichzeitig haben wir alle in uns auch ein großes Aber, das uns sagt, warum wir es wieder nicht schaffen, warum wir es nicht besser machen werden, warum wir es gar nicht erst anfangen sollten, warum wir am besten von vornherein schon aufgeben sollten und es sein lassen sollten. Genau darum geht es in dieser Predigtreihe. Aber wir stellen deinem Aber ein ermutigendes Aber von Gott gegenüber. Und wir schauen dabei in die Geschichte von Mose, der eben diesen Auftrag bekommen hat, von dem Martin gerade eben schon erzählt hat, und der dann jede Menge Abers präsentiert, jede Menge Ausreden, warum er das nicht könnte. Zwei haben wir uns schon angeschaut an den vergangenen Sonntagen. Heute Nummer drei, und dieses Aber lautet: Aber wie werden die anderen reagieren? Und dazu möchte ich gleich zu Anfang in das zweite Buch Mose schauen, Kapitel 4. Da sind wir heute. Und dort heißt es im ersten Vers: Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Was ich tue, was ich mir für Ziele setze, was ich mir für Prioritäten setze, was ich mir vornehme, womit ich anfange, das ist viel mehr und viel häufiger von dem geprägt, was die Menschen in meinem Umfeld dazu sagen und wie sie mich prägen, als wir das vielleicht bewusst wahrnehmen oder glauben wollen. Es fängt schon an, so wie Martin gesagt hat, morgens vorm Kleiderschrank. Ich bin mir sicher, dass einige das von euch kennen. Ihr steht dort und denkt so: Okay, was ziehe ich heute an? Und der erste Gedanke ist: Wem werde ich denn begegnen? Mit wem habe ich heute zu tun? Oh Mann, der ist immer so stylisch. Die ist immer so hip, so sportlich, so modisch, so schick. Ich habe nichts anzuziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier darfst du so sein, wie du bist und das anziehen, was du willst. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es prägt uns. Wie könnten die anderen reagieren? Wisst ihr, warum Menschen, Anfang des Jahres melden sich ja immer jede Menge Menschen im Fitnessstudio an. Wisst ihr, warum sie wirklich aufgeben nach wenigen Wochen, warum sie wirklich aufhören und vor allen Dingen, warum Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, der größte Teil der Menschen, nie wirklich fitter werden? Das ist ganz einfach. Du gehst da als blutiger Anfänger in so ein Fitnessstudio, ich kenne das, gehst da rein und da ist ein Raum voller fitter Menschen. Alles nur gut durchtrainierte Herren und Damen und du denkst nur: Was mache ich hier? So, und dann denkst du: Ja gut, aber ich bin ja hier, dass ich auch so aussehe. So, und du kriegst deine Übungen und so und dann stehst du da und willst deine Übungen machen. Und du siehst den an den Hanteln, du siehst die an den Maschinen und da am Seilzug und du denkst nur so: Wenn ich da jetzt hingehe, was werden die denken? Der hat eine Hantel in der Hand, die kriege ich nicht mal mit einer Schubkarre bewegt. Und die hat er in einer Hand. Und deswegen macht man das gar nicht erst, sondern sagt: Ja, ich gehe eine Runde aufs Laufband. So. Und deswegen wird man nicht wirklich fitter. Bei Mose war das ähnlich. Wenn ich denen sage, dass du mich gesandt hast, Gott, wie werden die reagieren? Werden sie mir glauben oder werden sie mich auslachen? Werden sie mich für verrückt erklären? Werden sie sich auf meine Seite stellen oder werden die mir Ärger machen? Wollen sie dann überhaupt noch etwas mit mir zu tun haben? So, die große Frage ist: Was sagt Gott darauf? Wie reagiert Gott? Sagt er: Aber Mose, was interessieren dich die anderen? Aber Mose, wozu brauchst du die schon? Aber Mose, alleine bist du sowieso viel besser dran. Aber Mose, ich bin doch alles, was du brauchst. Nee, das sagt Gott nicht. Ich möchte euch vorlesen, wie Gott reagiert auf diese Frage: Wie werden die anderen reagieren? Da fragte der Herr ihn: Was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortet Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Da befahl ihm der Herr: Pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange beim Schwanz. Sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Wenn sie das sehen, werden sie glauben, dass dir der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs erschienen ist. Dann sprach der Herr zu Mose, steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er sie wieder herauszog, war sie aussätzig. Sie war weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, forderte der Herr ihn auf. Als Mose seine Hand dieses Mal herauszog, war sie wieder so gesund wie der Rest seines Körpers. Wenn sie dir nicht glauben und sich von dem ersten Wunder überzeugen lassen, dann glauben sie dir nach dem zweiten, sprach der Herr. Wenn sie dir jedoch auch nach dem zweiten Wunder nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und gieße es auf den trockenen Boden. Dann wird das Wasser, das du aus dem Fluss geschöpft hast, auf dem trockenen Boden zu Blut werden. Wow. Drei Demonstrationen Gottes von seiner Macht. Drei Demonstrationen seiner Möglichkeiten. Ich will heute gar nicht so sehr darüber sprechen, was Hirtenstab, Hand und Blut irgendwie für Zeichen sind, warum Gott gerade diese Zeichen auswählt. Darüber könnte man auch lange nachdenken und die haben mit Sicherheit auch etwas zu sagen. Für mich geht es aber heute vielmehr darum, dass Gott auf Moses Frage, wie werden die anderen reagieren, eben nicht sagt, das ist doch ganz egal, was kümmern dich die anderen. Und er sagt auch nicht, dieses Problem wird es überhaupt nicht geben, was die anderen sagen. Gottes Aber lautet wie folgt. Aber ich will in deinem Leben Dinge tun, sodass sie gar nicht anders können, als dir zu glauben. Ich will in deinem Leben Dinge tun, dass sie glauben müssen. Sie können dann gar nicht anders. Und wenn es um deine Ziele, um Träume, um Aufgaben, um deine Berufung geht, dann schauen wir ganz oft zuerst auf uns. Bin ich überhaupt gut genug dafür? Wer bin ich schon? Dann auf Gott. Wer bist du? Willst du und kannst du? Und wenn wir dann auf die anderen Menschen schauen, dann scheuen wir uns vor der Reaktion. Aber Gott mutet uns zu, er mutet uns zu, trotz dessen, wie die anderen reagieren können, Schritte zu gehen. Trotz dessen, was die anderen denken können, wie sie handeln könnten, was sie dir sagen könnten, dem zu vertrauen, was Gott dir aufs Herz legt, dem zu vertrauen, was Gott dir gesagt hat, was er will, dem zu vertrauen, das zu tun, was Gott von dir sich wünscht, zu gehorchen. Er mutet dir zu, trotzdem zu gehorchen, trotzdem Schritte zu wagen und er macht dir dafür die Zusage, ich werde Dinge tun, dass sie sehen werden, dass es gut und richtig ist. Sie werden sehen, dass das, was du tust, dass du mir vertraust, dass du darin Schritte gehst, dass das gut ist und dass das richtig ist. Im Epheserbrief Kapitel 3 habe ich euch nicht auf der Leinwand mitgebracht. Im 20. Vers heißt es, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt. Und gemeint damit ist Gottes Geist, der Heilige Geist, um den wir bitten dürfen, den Gott uns zugesagt hat. Wenn wir mit ihm leben, will der Geist in uns leben. Wir dürfen ihn in Empfang nehmen. Und er will in und durch uns und in unserem Leben wirken. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Was für eine Zusage. Wenn also das, was du dir für dieses Jahr wünscht oder vorgenommen hast, wenn deine Träume und Sehnsüchte etwas sind, was ja von Gott geführt ist, wenn das etwas ist, was von Gott kommt oder was zusammenpasst auch mit dem, was Gott will, dann kann Gott diese Dinge auch möglich machen, dann kann er sie wahr werden lassen. Doch Gott mutet dir zu, dass du dieses Leben, was er dir versprochen hat, was er möglich machen will, selber in Empfang nimmst. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Ziele werden nicht durch ein Gebet, Jesus, mach bitte, erreicht. Träume werden nicht dadurch Wahrheit, dadurch Realität, dass wir eine Erkenntnis haben. Und es wird immer Menschen geben, die dir sagen, du? Niemals. Gott, daran glaubst du? Schau doch mal auf die Fakten, die sprechen vollkommen dagegen. Das wird niemals gut gehen, das wird niemals klappen. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Du hast das schon 1000 Mal probiert. Es ist immer schief gegangen, warum sollte es jetzt klappen? Gib es endlich auf. Du bist einfach nicht so. Du bist einfach nicht so. Schau doch mal wirklich in den Spiegel. Schau mal auf dein Leben, wie es da aussieht. Krieg nur ein kleines bisschen davon erstmal aufgeräumt, dann schauen wir, was übrig bleibt. Einmal versagt, immer Versager. Doch Gott sagt dir, aber ich will in deinem Leben Dinge tun, sodass sie gar nicht anders können, als dir zu glauben. Um deutlich zu machen, was ich damit meine und wie ich das verstehe, möchte ich in eine andere Begebenheit im Neuen Testament schauen. In die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen, der ersten Gemeinde. Und dort lesen wir eine Begebenheit, die ich sehr spannend finde. Apostelgeschichte 5, die Verse 17 bis 21. Dort heißt es, der Hohepriester und seine Begleiter, die Sadduzäer, wurden von Neid erfüllt. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. Dann sagte er zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Was war vorher geschehen? Ich versuche mal so einen Zeitraffer. Jesus war auferstanden und hat dann zu seinen Jungs, zu seinen Jüngern gesagt, die hier Apostel genannt werden, passt auf, ich werde jetzt zurück zu meinem Vater kehren, aber ich habe für euch einen Auftrag. Geht in die Welt, geht zu allen Menschen und bringt ihnen die gute Botschaft. Predigt ihnen die gute Botschaft, erzählt ihnen von mir, macht auch sie zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie. Geht hinaus zu allen. Und die Jünger tun das. Sie gehen los. Sie handeln und predigen und erzählen im Namen Gottes. Petrus und Johannes heilen sogar einen Gelähmten vor den Toren des Tempels. Nicht aus ihrer Kraft, sondern eben im Namen von Jesus. Das sorgt für Aufsehen. Das sorgt für Aufruhr, gerade bei den religiösen Leitern, bei denen, die damals Macht hatten. Sie nehmen die beiden gefangen. Sie verhören sie. Sie fragen, in wessen Namen tut ihr das? Und sie standen unerschrocken und mutig da. Wir tun das im Namen von Jesus. Sie wurden ausgepeitscht, wieder freigelassen und ihnen wurde gesagt, wir lassen euch frei, aber erzählt nie wieder von diesem Jesus. Predigt nie wieder, bringt niemanden diesen Jesus. Was meint ihr, was sie taten? Sie gingen raus und sie erzählten und predigten weiter. Unerschrocken heißt es in der Apostelgeschichte immer wieder, mein Lieblingswort aus der Apostelgeschichte, unerschrocken. Gingen sie los und predigten weiter mutig von Jesus. Und wir lesen davon, wie Wunder und Zeichen geschahen. Wir lesen davon, wie die Apostel hohe Achtung im ganzen Volk erlebten. Wir lesen davon, wie immer mehr Menschen zum Glauben kommen. Aber wir lesen eben auch, dass einige was dagegen hatten. Und das waren nicht irgendwelche Menschen, das waren die Menschen, die Macht hatten, die Menschen, die was zu sagen hatten, die Menschen, die ihnen das Leben schwer machen konnten, die religiösen Leiter. Und sie werden wieder gefangen genommen. Sie werden wieder gefangen genommen. Für dein Jahr und für die kommenden Jahre möchte ich dir deshalb jetzt sagen, drei Gedanken, die ich dir mitgeben möchte. Erstens, mit Gott unterwegs zu sein, sorgt gewöhnlich für Gegenwind. Das ist so. Mit Gott unterwegs zu sein, sorgt für Gegenwind. Von den Aposteln lesen wir eben, dass sie wieder gefangen genommen wurden. Von Neid erfüllt ließen sie die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Da waren Petrus und Johannes innerhalb weniger Tage oder einer kurzen Zeit zum zweiten Mal im Gefängnis, weil sie von Jesus erzählt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wart ihr schon mal für Jesus im Gefängnis? Wer war von euch schon mal für Jesus im Gefängnis? Heute keiner da, ha? Huh? Ich auch nicht. Wir haben tatsächlich jemanden, der hier regelmäßig zu uns kommt. Tian Long, der für Jesus im Gefängnis saß, in seinem Land, in China. Er hatte nichts Böses getan, er hat einfach sich nur zu Jesus bekannt und hat dafür im Gefängnis gesessen. Wisst ihr, mir geht es dann immer so, dass ich so denke, Moment, ich glaube an Jesus, ich habe ihm mein Leben anvertraut, jetzt darf doch eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Eigentlich sollte doch jetzt alles gut sein. Und wenn ich ehrlich bin, ich reg mich schon über zu viel Verkehr auf dem Weg zu einem Termin. Ich denke so, Jesus, was soll das? Ich habe es eilig. Und dann finde ich keinen Parkplatz in der Nähe und denke so, oh Jesus, ich tue das hier für dich, das sollte doch wohl passen. Ich weiß, vielleicht ein bisschen kleinlich, aber vielleicht kennt ihr das auch. Das ist doch nicht fair, ich tue das hier für dich, Gott. Ich tue das für dich. Da muss doch was bei rumkommen, das muss doch was Gutes haben. Ich richte mein Leben nach dir aus, ich versuche nach deinem Willen zu leben. Ich bin da irgendwie auch recht gut drin. Das soll doch irgendwas bei rumkommen. Segen, mehr Geld, Urlaub auf den Malediven, keine Ahnung, nicht mehr krank sein. Doch die Wahrheit ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, wird es auch Gegenwind geben. Du wirst Gegenwind bekommen und an allererster Stelle werden es Menschen um dich herum sein, die dich nicht verstehen. Wie, du gehst in Gottesdienst sonntags morgens. Wie, Gott loben sonntags morgens anstatt, was weiß ich auch immer. Bist du komisch? Wie, du willst großzügig leben? Fang mit mir an, aber doch nicht mit denen. Und du spendest was der Kirche, bist du dumm oder was? Solche Aussagen gibt es. Als allererstes werden Menschen deine Prioritäten hinterfragen und denken so, was ist mit dir nicht richtig? Prioritäten, die du setzt. Ich persönlich bin immer wieder begeistert von Menschen hier aus unserer Gemeinde, wie sie ihre Prioritäten setzen und dazu stehen. Ich bin als Beispiel, wenn ich feiere ja gern, ich bin ja gern auf Feiern, ne? Aber wenn dann junge Leute zu mir kommen oder junge Leute gehen und ich frage sie, hey, warum gehst du schon? Wir sind noch am Party machen. Und sie sagen, ich habe morgen früh Aufbau. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Die feiern auch gerne, aber die haben gesagt, ich habe diese Aufgabe übernommen. Ich werde morgen nicht todmüde machen müssen. Das ist eine Priorität, die nicht selbstverständlich ist und wo andere Leute komisch gucken würden. Und ich frage mich immer so, was wäre, wenn wir alle mehr Mut hätten, so zu handeln, wie Jesus das sich von uns wünscht. Einander so zu begegnen, wie Jesus sich das wünscht. Ich meine, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir Christen das alle tun könnten und tun würden. Nun hat jeder da auch so seine eigenen Kapazitäten, aber bei kleinen Dingen fängt das ja schon an. Wir bräuchten Greta nicht. Greta hat es jetzt wieder cool gemacht, auf die Schöpfung zu achten. Aber das hat Gott schon die ganze Zeit gesagt. Gut, dass wir Greta haben. Zweiter Punkt. Mit Gott unterwegs zu sein, schafft die Möglichkeit für ein Wunder. Mit Gott unterwegs zu sein, schafft die Möglichkeit für ein Wunder. Was passiert in der Nacht? Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. Nur mal kurz zur Info. Das hier schreibt ein Arzt. Lukas, der das hier schreibt, der die Apostelgeschichte schreibt, ist also ein Wissenschaftler. Als Wissenschaftler schreibt er hier, doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. Und ich frage mich so, netter Fakt, schön berichtet, aber ein bisschen emotionslos. Ich meine, Wissenschaftler? Ich schon, der vielleicht ein bisschen naiver unterwegs ist und an alles Mögliche glauben kann, der würde sagen, wisst ihr, was da passierte? Da kam ein Engel. Ein Engel. Boom. Stand mitten im Raum. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es war wirklich so. Und dann, swoosh, machte er die Tore einfach so auf. Aber Lukas sagt ja, in der Nacht kam ein Engel und öffnete die Gefängnistore. Letzte Woche nach dem Gottesdienst wurde mir eine Geschichte erzählt. Und ich möchte die euch jetzt auch erzählen lassen. Und dann werde ich euch ganz ehrlich erzählen, wie ich darauf reagiert habe. Ich bräuchte mal das Mikro und bitte den Christoph mal nach vorne. Christoph hat mir eine Geschichte erzählt, die er auf einer seiner Fahrradfreizeiten erlebt hat, die er regelmäßig veranstaltet, seit ein paar Jahren schon, auch dieses Jahr wieder. Und wir werden auch von hier aus starten, schon mal ein bisschen Werbung und Mitarbeiter sind immer willkommen. Aber jetzt erzähl uns mal von dieser Erfahrung oder diesem Erlebnis, was ihr auf der Fahrradfreizeit hattet.
Ja, vorab will ich nur kurz sagen, die Begebenheit, die uns überliefert ist von Mose, die Diskussion mit Gott und auch wie er hinter seinen Stab benutzt hat, die hat mich seit Jahren fasziniert und auch immer wieder inspiriert. Nun folgendes, 2016 ergab sich dann folgende Situation. Wir waren auf der letzten Etappe unserer Fahrradfreizeit von Leer nach Norden. Ich kam mit der letzten Gruppe als letzter zu der ersten Pause an. Das Verpflegungsteam hatte alles aufgebaut, der Tapeziertisch stand da, reichlich gedeckt. Joghurtbecher waren da, auch Plastiklöffel dabei. Und dann kam ein Mitarbeiter, der Manuel Wecker, zu mir und sagte, du Christoph, wir haben ein echtes Problem. Und zwar, wenn wir zur nächsten Station aufbrechen, zur nächsten Pause, brauchen wir ungefähr 2,5 Stunden für die Fahrt. Plus Pause jetzt, ungefähr 3 Stunden. Genau in diesem Zeitraum wird ein ganz großes Unwettergebiet hereinziehen über diesen Ort mit Hagelankündigung, Sturm, Starkregen und Gewitter. Und er fragte mich, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir eher aufbrechen? Und das geht eigentlich nicht. Man kann nicht einfach mit den Jugendlichen dann sofort weiterfahren, die Geschwindigkeit mal eben so auf um 10 Stundenkilometer erhöhen, um das Problem vielleicht zu lösen. Und so habe ich ihm einfach gesagt, weißt du was, wir machen das so wie Mose. Wir nehmen uns hier einen Stab, hauen den hier in die Erde rein und die Wolke wird sich dann vielleicht teilen. Jetzt haben wir keinen Stock gefunden, da lagen nur diese Plastiklöffel. Und nein, ich habe dir keinen Löffel genommen, weil mir die beschriebene Situation bei Mose ist mir zu heilig in dem Augenblick gewesen und Gott hat mir auch nicht den Auftrag gegeben, einen Plastiklöffel zu nehmen, um ihn in die Erde zu stecken. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, wir machen einfach normal Pause und fahren dann weiter und gucken, was passiert. Im Vorfeld der Freizeit beten wir als Mitarbeiter immer dafür, dass sich Gott offenbart, uns segnet und wir den Segen auch beschreiben können, damit eben auch Jugendliche sehen, wie Gott handelt und anfangen an, zu ihnen zu glauben. Du hast es gerade auch angezeigt. Wir sind dann weitergefahren, wir kamen an den nächsten Pausenort, trocken, und da kam der Manuel Wecker wieder zu mir an und sagte, guck mal hier auf meine Wetter-App und dieses GPS-Signal, das ist ja dann so eine Fahne auf diesem kleinen Bildschirm und genau da, wo das Fähnchen war, hat sich dieses Unwettergebiet geteilt. Und zwar so geteilt in einem so großen Korridor, dass wir dann anschließend auch trocken nach Norden, Norddeich gekommen sind. Wir haben keinen Hagel gehört, also kein Gewitter gehört, keinen Hagel gehabt. Das war schon sehr beeindruckend. Wir erzählen die Geschichte immer wieder, auch heute. Ich finde das als ein großes Vorrecht von Gott. Danke.
Vielen Dank. Wie habe ich auf diese Geschichte reagiert? Ich habe gesagt, unglaublich, das kann's ja nicht, kann ja nicht wahr sein, Christoph. Krasse Sache. Nee, so habe ich nicht reagiert. Ich habe ungefähr so reagiert wie ihr. Bei dem Löffel musste ich ein bisschen schmunzeln. Und als er von der geteilten Wetterwolke erzählte auf dem Wetterradar, habe ich so gedacht, oh, schön. Zu schön, um wahr zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, unglaublich. Habe ich gedacht. Und dann ratterte es in meinem Kopf. Unglaublich? Warum? Warum sollte das unglaublich sein? Lukas, der hier diesen Text schreibt, ich glaube, er berichtet in dem Moment nicht so nüchtern und trocken, weil er skeptisch war, ob das wirklich ein Engel war oder ob sie einfach zu müde waren und nicht erkannt haben, dass es ein Gefängniswärter war, der sich auch zu Jesus bekannt hat und dann heimlich die Türen offen geschlossen hat. So, ich glaube, er berichtet hier ganz nüchtern, weil für ihn klar ist, da wo ich mit Gott unterwegs bin, passieren Wunder. Da ist die Möglichkeit auf ein Wunder ganz nah. Und ich habe dann zu Christoph gesagt, weißt du was, weil es bei mir so gerattert hat, ich habe mich erst vor wenigen Tagen darüber geärgert, wie selbstverständlich wir manche Dinge nehmen, die einfach nicht selbstverständlich sind, die Gott getan hat. Und wir haben so einige Geschichten davon auch hier unter uns, die kann ich heute nicht erzählen, weil ich das jetzt mit den Leuten nicht absprechen konnte, so an Geschichten, wo ich gedacht habe, so Mann, die müssen wir uns eigentlich erzählen, da hat Gott ganz klar eingegriffen. Das ist sogar bestätigt durch andere Wissenschaftler. Und wir erzählen sie uns so wenig, wir erzählen sie uns so selten. Doch wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann schafft das Raum für ein Wunder. Eins, was uns alle betrifft, unser Gemeindebau. Liebe Leute, ich habe jetzt erst einen Bericht gelesen, wo eine Gemeinde, die doppelt so groß ist wie wir, für 3 Millionen etwas baut. Das, was wir dort machen, ist für mich ein Wunder. Und das wurde nur möglich, weil wir zusammen im Glauben und im Vertrauen handeln und Schritte gehen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir damit rechnen und sollte es für uns normal sein, dass Wunder dazugehören. Das bedeutet nicht, dass alles super läuft. Das bedeutet nicht, dass alles immer total toll ist. Die Jünger waren schließlich im Gefängnis. Das war nicht gut, das war nicht schön. Aber mitten in diesen miesen und schlechten Tag kommt Gott und handelt auf wundersame Weise. Das ist möglich. Der dritte Gedanke, mit Gott unterwegs zu sein, fordert immer wieder Glauben. Jedes Mal, wenn Gott dir etwas wichtig macht, jedes Mal, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt und sagt, tu das bitte, änder das, geh daran, wird das von dir Glauben, Vertrauen und Mut fordern, damit anzufangen und es recht darin durchzuhalten. Denn manchmal macht das für uns null Sinn. Jetzt überlegt mal, der Engel öffnet den Jungs die Tür und das Erste, was er ihnen sagt, ist, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Mit anderen Worten, jetzt geht und tut das, was euch hier jetzt schon zweimal reingebracht hat. Tut das, was die Menschen, die die Macht haben, euch das Leben schwer zu machen, euch verboten haben und gesagt haben, tut das nie wieder. Das macht doch keinen Sinn, du holst uns hier gerade zum zweiten Mal raus. Wieso sollen wir jetzt schon wieder loslegen? Ich weiß nicht, wie du auf solche Sachen reagierst. Ich bin so einer, der sagt, okay, mag ja richtig sein, aber ich brauche mehr Details. Ich möchte wissen, wie genau soll das funktionieren? Wie werden die Leute reagieren? Wer wird dabei sein? Wenn ich gerade eben schon von unserem Bauprojekt sprach, kann ich ganz ehrlich sagen, ja, es ist so, dass man so denkt, so, ja, Gott hat uns das gesagt, wir sollen das tun. Doch die Frage, die mir dann sofort hochkam, war, okay, wie wird der Rest der Gemeinde darauf reagieren? Woher soll das Geld kommen? Wie groß sollen wir bauen? Gott, schickst du einen Millionär? Das wäre klasse. Ich brauche mehr Details, Gott. Am liebsten so ein schöner, ausführlicher, sehr eindrücklicher Traum. Kam aber nicht. Es ist nicht so, dass Gott uns ja nichts sagt. Gott sagt uns ja schon Dinge, aber sagt uns gerade so genug, dass wir ein oder zwei Schritte gehen können. Und ich vermute, er macht das, weil er ganz genau weiß, du willst mehr Details haben. Wenn ich dir die Details geben würde, würdest du es nicht tun. Es wäre nicht gut für dich. Hätten wir damals, ich bleibe jetzt mal beim Neubau, weil das ja alle betrifft, hätten wir damals als Kirche, als wir darüber nachgedacht haben, für 1 Euro den Stadtsaal zu kaufen und 700.000 zu investieren, um das Ding fähig zu wieder machen. Und wir hätten damals, als wir diesen Schritt, diese Entscheidung getroffen haben, gewusst, dass das erst der erste Schritt ist auf dem Weg zu 3 Millionen, die wir investieren. Hätten wir wirklich gesagt, wir machen weiter? Ich weiß es nicht. Weil damals schon das immens war für uns. Manchmal ist man ja auch in so einem Moment total mutig und im nächsten Moment total ängstlich. Ich habe das schon hier häufiger erzählt. Ja, wir müssen raus aus der Kaiserstraße, wir brauchen mehr Platz für unsere Gottesdienste. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, oh bitte, bitte, lass das nicht schief gehen, Gott. Wenn das in die Hose geht, wir geben da jetzt so viel Geld für aus. Ich wurde vor ein paar Tagen angerufen, ein paar Wochen angerufen und wurde gefragt, ob ich in diesem Jahr auf einer Tagung als der Referent, ob ich da als Referent wirken möchte. Dann habe ich so gefragt, was ist denn euer Thema? Ja, das und das. Und habe ich gedacht, ja, da hat Gott mir was gegeben. Ja, ich mache das, da kann ich was sagen. Und dann habe ich festgestellt, wer das vergangene Jahr dort als Referent war. Und der war Doktor der systematischen Theologie. Und zack, ich habe gedacht, oh Mann, was habe ich überhaupt zu sagen? Was soll ich da überhaupt? Was hast du gemacht? Gerade eben noch, ja, ich habe was zu sagen. Und jetzt so, oh, überhaupt nicht mein Ding. In der Bibel steht, sein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und wenn ich mir das bildlich vorstelle, ich gehe mit so einer Lampe durch die Gegend, dann sehe ich im Dunkeln maximal so die ersten Meter, die ersten Schritte für Schritt 1, für Schritt 2, vielleicht für Schritt 3. Und erst wenn ich diese Schritte gegangen bin, dann sehe ich auch die nächsten Meter, sehe ich die nächsten Schritte, wie sie aussehen könnten, was da auf mich zukommen könnte. Unsere Aufgabe ist es zu vertrauen. Vielleicht ja auch nur für den ersten Schritt. Und schon wird es wieder ein bisschen klarer, weil wir nicht gleich 1, 2, 3 Schritte gehen können. Unsere Aufgabe ist es zu vertrauen und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Die Apostel, sie gingen daraufhin bei Tagesanbruch wieder in den Tempel und begannen zu lehren. Sie zögerten nicht einen Moment. Bei Tagesanbruch gingen sie sofort wieder los und taten das, was man ihnen eigentlich verboten hatte, so wie es der Engel gesagt hatte. Mose kannte auch nicht alle Details. Er hätte sie gern gewusst, aber Gott hat sie ihm nicht gegeben. Gott hat überhaupt keine Antwort gegeben. Er hat eine Frage gestellt. Er hat nämlich gefragt, was hast du in der Hand? Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat auch etwas in seiner Hand. Und Gott möchte es gebrauchen. Jetzt bleibt nur offen, was du damit machst. Die Apostel gingen in den Tempel. Und wie ging es aus? Sie wurden wieder gefangen genommen. Sie wurden wieder vor den Hohen Rat gebracht. Und dort wird ihnen dann folgende Frage gestellt. Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott sagt zu Mose, aber ich will in deinem Leben Dinge tun. Ich will in deinem Leben Dinge tun, sodass sie gar nicht anders können, als dir zu glauben. Es wird immer Menschen geben, die dein Leben, die deine Ziele, die deine Prioritäten, die auf deine Träume mit Zweifeln, Abwehr und vielleicht sogar Gegenwehr, Gegenwind reagieren. Du musst dich entscheiden, wofür du lebst. Du musst dich entscheiden. Entscheide dich, Gott zu gefallen, nicht allen anderen. Lebe für den einen, nicht für alle anderen. Denn wenn das, was du willst, mit dem zusammenpasst, was Gott will, dann ist das auch möglich und dann darf das wahr werden. Und es wird das Beste sein, was passiert und was du für dein Leben dir nur erdenken und erträumen kannst. Ich möchte abschließen, indem ich ein Gebet spreche. Doch bevor ich anfange zu beten, möchte ich euch Fragen stellen. Ich möchte dich vorher fragen, hat Gott dir eventuell zu Anfang diesen Jahres oder in den vergangenen Wochen etwas aufs Herz gelegt? Hat Gott dir etwas aufs Herz gelegt, etwas zu verändern? Vielleicht eine Gewohnheit einzuüben, weil es dir guttun würde? Oder mit einer Gewohnheit aufzuhören, weil es dir nicht so gut tut? Hat Gott dir aufs Herz gelegt, vielleicht irgendwo etwas neu anzufangen? Oder vielleicht auch etwas zu beenden. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, etwas zu geben. Aber du hast es bisher noch nicht getan. Ich möchte dich fragen, ob Gott dir vielleicht etwas aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ist es ein Mensch. Doch du bist noch nicht auf diese Person zugegangen. Hat er dir jemanden ins Gedächtnis gerufen, den du ermutigen sollst? Doch du hast es bisher nicht getan. Hat Gott dir an einer Stelle klargemacht, dass du etwas bekennen solltest, zu deinem Fehler, zu deiner Schuld vielleicht stehen solltest. Aber du hast es noch nicht getan. Vielleicht hat er gesagt, du brauchst Hilfe, aber du hast sie dir noch nicht gesucht. Es ist egal, wie die anderen reagieren. Gott wird sich in und durch deinem Leben als wahr erweisen. Und ich möchte dafür beten, dass du heute den Mut bekommst, das zu tun, was Gott dir aufs Herz legt. Jesus, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die mutig unterwegs sind in deinem Namen, die einen so starken Glauben haben, dann fühlt man sich selber irgendwie schlecht, weil einem vielleicht selber an manchen Stellen so manches Mal der Glaube auch fehlt, der Mut fehlt, das Vertrauen fehlt. Ich glaube, dass das für dich in Ordnung ist, wenn wir Zweifel haben, wenn wir skeptisch sind, wenn wir nicht wie Petrus auf den Tempelplatz gehen und vor allen Leuten laut von dir erzählen. Aber was du dir wünschst, ist, dass wir Vertrauen üben, dass wir Vertrauen wagen in dich, weil du deine Zusagen einhalten wirst. Was du dir wünschst, ist, dass wir danach streben, das zu tun, was du für richtig und für gut hältst, weil es auch das Beste für uns ist. Was du dir wünschst, ist, dass wir dir gehorchen, weil du uns davor bewahrst, das Leben zu verschenken. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns, da wo er etwas ganz deutlich eigentlich weiß, wo er was angehen sollte, wo sie was verändern sollte, wo Hilfe gebraucht wird, dass wir den Mut haben, diesen Schritt auch zu gehen. Einen ersten Schritt zu gehen. Und darauf zu vertrauen, dass du das segnen wirst und dass du dich als der wahre Gott erweisen wirst. Danke Gott, dass wir wissen, dass du bei uns bist. Danke, dass es nicht entscheidend ist, wer wir heute sind, sondern dass es viel entscheidender ist, wer wir morgen sein können. Zeige du dich als der Gott, der da ist und der nahe kommen will. Amen.